Wenn Sie an Oman denken, was kommt Ihnen da so in den Sinn? Bei den meisten sind es wohl Bilder von alten majestätischen Festungen, endlosen Wüstenlandschaften und eine Kultur, die tief in Tradition und natürlich Ölreichtum verwurzelt ist. Aber, was die wenigsten wissen, hinter dieser Fassade bastelt Oman an einer extrem ehrgeizigen digitalen Zukunft. Heute schauen wir uns genau diesen strategischen Umbau an. Weg vom Öl hin zu einer Wirtschaft, die auf Wissen und Daten basiert. Der große Fahrplan dafür nennt sich Vision 2040.
Und wir stützen uns heute auf einen wirklich spannenden Artikel, der sich ein Interview mit Ibrahim Abdullah Al-Hosni vornimmt. Man muss wissen, wer das ist. Er leitet das Komitee für digitale Ökonomie und KI bei der Omanischen Handels- und Industriekammer. Er sitzt also genau an der entscheidenden Schnittstelle zwischen der großen staatlichen Strategie und, naja, der Privatwirtschaft, die das Ganze ja am Ende umsetzen muss.
Also eine entscheidende Brückenfunktion.
Genau.
Das heißt, der Erfolg der ganzen Vision hängt an Personen wie ihm, die zwischen den Welten der Politik und der Wirtschaft vermitteln müssen. Schauen wir uns also mal an, was er für diese Analyse mitbringt. Unser Ziel ist es, für Sie herauszufinden, was hinter dieser Vision steckt. Wie will sich ein ganzes Land neu erfinden? Und was sind die konkreten Schritte, aber auch die Hürden auf diesem Weg? Okay, packen wir das mal aus. Was ist die absolute Kernidee dieser Transformation? Die Kernbotschaft, die Al-Hosni rüberbringt, ist so einfach wie radikal.
Oman will nicht länger nur ein Konsument von Technologie sein, sondern ein Produzent.
Okay.
Das klingt vielleicht banal, ist aber ein fundamentaler Wechsel in der nationalen Denkweise. Man will nicht mehr nur die fertigen digitalen Produkte aus dem Silicon Valley, Europa oder China einkaufen.
Sondern selbst gestalten.
Selbst entwickeln und idealerweise sogar exportieren.
Das ist eine Ansage. Weg vom reinen Anwender hin zum Schöpfer. Aber eine Vision ist schnell formuliert. Wird das auch mit konkreten, messbaren Zielen untermauert?
Absolut. Das Ganze ist keine vage Absichtserklärung. Es gibt das sogenannte 10%-Ziel.
Aha.
Bis zum Jahr 2040 soll der Anteil der digitalen Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt von derzeit etwa 2% auf 10% anwachsen.
Moment, von 2 auf 10%?
Ja, das ist eine Verfünffachung in weniger als 2 Jahrzehnten.
Wow.
Was es der Regierung damit ist. Das ist kein kleines Nebenprojekt. Eine Verfünffachung, das ist wirklich ambitioniert. Das wirft sofort die Frage auf, wie soll das gehen? Was sind die Hebel, die man da ansetzen will? Was hier faszinierend ist, ist die Strategie dahinter. Ein ganz zentraler Baustein ist die Idee, Omans geografische Lage auszunutzen, um ein globaler Datenhub zu werden. Das muss man sich mal auf der Karte ansehen. Vor der Küste Omans laufen extrem wichtige Unterseekabel zusammen, die Asien, Afrika und Europa miteinander verbinden.
Das ist quasi die digitale Seidenstraße.
Genau, die Hauptschlagader des globalen Internets.
Ah, verstehe. Man sitzt also an einer Art digitalem Suezkanal und will jetzt quasi die Häfen dazu bauen.
Genau, das ist das Bild. Man will diese Datenautobahn anzapfen. Es gibt bereits 6 große Rechenzentren im Land und es sind weitere massive Investitionen geplant, um ein globales Zentrum für Datenspeicherung, Verarbeitung und auch Data Mining zu werden.
Man will also nicht, dass die Daten nur durchrauschen, sondern dass sie in Oman einen Mehrwert schaffen.
Exakt. Und hier kommt ein Punkt ins Spiel, den ich wirklich bemerkenswert fand. Es geht nicht nur darum, Rechenzentren zu bauen, sondern wie.
Man spricht von Green AI. Das ist ja ein riesiges Thema weltweit, der enorme Energieverbrauch von KI. Dass man das von Anfang an mitdenkt und auf erneuerbare Energien setzt, ist schon ein starkes Statement, oder?
Ein sehr starkes Statement. Man will offensichtlich die Fehler anderer nicht wiederholen und riesige, stromfressende Serverfarmen an fossiler Energie in die Wüste stellen. Man plant von vornherein mit Nachhaltigkeit, was dem Land auch einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend umweltbewussten globalen Markt verschaffen kann. Okay, die Ambitionen sind also riesig. Aber um das richtig einordnen zu können, wo steht Oman denn heute?
Man fängt ja nicht bei Null an, aber man ist vermutlich auch noch nicht an der Weltspitze. Wo starten Sie dieses Rennen?
Genau, und da liefert der Artikel wichtige Zahlen zur Einordnung. Weltweit belegt Oman derzeit Platz 41 im Bereich Digitalisierung.
Okay.
Und Platz 45 im Bereich künstliche Intelligenz.
Also solides oberes Mittelfeld.
Ja, aber von den Top 10, die man ja als Ziel für 2040 ausgegeben hat, ist man noch ein gutes Stück entfernt. Der Sprung ist also groß, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen. Man hat eine Basis, auf der man aufbauen kann.
Okay, Platz 41 ist eine Basis, aber die Top 10 sind eine ganz andere Liga. Eine schicke Infrastruktur allein wird da nicht reichen. Die große Frage für mich ist, woher sollen die Leute kommen, die das alles betreiben und weiterentwickeln? Hat man da einen Plan?
Das ist der entscheidende Punkt. Und ja, den hat man. Die gesamte Strategie steht und fällt mit dem Humankapital. Und hier läuft eine regelrechte Talentoffensive. Es gibt ein großes Qualifizierungsprogramm, das bereits rund 9000 Absolventen in Schlüsselbereichen wie Programmierung, Datenanalyse und vor allem auch Cybersicherheit ausgebildet hat.
9000, das ist eine Hausnummer.
Absolut, man bekämpft also ganz gezielt den Fachkräftemangel, der sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Sektor ein riesiges Problem darstellt.
Man bildet also die eigene Bevölkerung aus, anstatt nur auf Experts zu setzen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt für die langfristige Nachhaltigkeit.
Genau. Und man denkt den Arbeitsmarkt der Zukunft schon heute mit. Es wird ganz offen kommuniziert, dass KI traditionelle Arbeitsplätze verdrängen wird.
Mhm.
Aber anstatt das als Bedrohung zu sehen, wie es bei uns oft geschieht, fokussiert man sich voll auf die vielen neuen Jobs, die dadurch entstehen. Die Quelle nennt hier explizit Cybersicherheit, Halbleiterdesign und spezialisierte Programmierung.
Man bildet also für die Jobs von morgen aus, nicht für die von gestern?
So ist es.
Dieser Wandel soll ja auch eine neue Gründerkultur entfachen. Al-Husni spricht da von ganz neuen Geschäftsmodellen. Zum Beispiel von Ein-Personen-Unternehmen, die erst durch KI richtig schlagkräftig werden. Das finde ich einen spannenden Gedanken.
Absolut. Stellen Sie sich einen Architekten vor, der dank KI-Assistenz komplexe 3D-Modelle und statische Berechnungen im Alleingang erstellen kann, wofür er früher ein ganzes Team gebraucht hätte.
Ja.
Oder eine Designerin, die über KI-Tools personalisierte Marketingkampagnen für Dutzende Kunden gleichzeitig steuert. Gleichzeitig erwartet man einen enormen Aufschwung im Freelancing, gerade in kreativen und E-Commerce-nahen Berufen.
Die digitale Wirtschaft ermöglicht eben ganz neue, flexiblere Formen der Arbeit.
Genau.
Und diese neuen Arbeitsformen stellen ja das gesamte System in Frage. Nicht nur, wie wir arbeiten, sondern auch, wie wir dafür ausgebildet werden. Und genau da wird es spannend. Denn Al-Husni hat eine, man muss schon sagen, ziemlich radikale Prognose für den Bildungssektor.
Das hat er. Und sie ist provokant. Er sagt im Grunde, dass Universitäten, wie wir sie heute kennen, massiv an Bedeutung verlieren könnten.
Oh. Seine Logik ist, wenn alle Informationen der Welt durch KI-Systeme, sagen wir mal wie ChatGPT oder Nachfolger, sofort und personalisiert verfügbar sind, wozu braucht man dann noch eine klassische Vorlesung, die reines Faktenwissen vermittelt, meinst du?
Genau. Er geht sogar so weit zu spekulieren, dass personalisierte KI-Lehrer das Lernen revolutionieren werden, weil sie sich perfekt an das Tempo und die Lernmethode jedes einzelnen Schülers anpassen können.
Eine individuelle Betreuung, die kein menschlicher Lehrer für 30 Schüler leisten kann.
Korrekt.
Moment mal, das müssen wir kurz sacken lassen. Universitäten verlieren an Bedeutung. Das ist ja ein Frontalangriff auf unser gesamtes Bildungssystem. Klar, er hat einen Punkt bei der reinen Wissensvermittlung, aber was ist mit dem Campusleben, dem kritischen Diskurs im Seminar, dem Netzwerken, dem sozialen Lernen? Kann eine KI das wirklich ersetzen oder ist das eine typische Tech-Utopie, die wichtige soziale Aspekte komplett vergisst?
Das ist genau die richtige Frage. Und Al-Husni würde wahrscheinlich argumentieren, dass sich die Rolle der Universitäten wandeln muss, weg von reinen Wissensvermittlern hin zu Orten der Kollaboration, der Forschung und der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Aber seine These zeigt, wie fundamental und disruptiv man in Oman über die Zukunft nachdenkt. Man scheut sich nicht, auch heilige Kühe in Frage zu stellen.
Das ist klar. Aber bleiben wir mal in der Gegenwart. Neben den Menschen braucht es ja auch eine innovationsfreundliche Umgebung für Unternehmen. Was tut sich da konkret?
Auch da gibt es gezielte Maßnahmen. Die Regierung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, die KMU, direkt mit Finanzhilfen, aber auch mit Ausbildungsprogrammen und Mentoring. Das Ziel ist es, sie fit für den internationalen Wettbewerb zu machen und sie an die neuen digitalen Werkzeuge heranzuführen.
Und sieht man da schon Erfolge?
Ja, wir sehen erste,
wirklich greifbare Erfolge dieser Strategie, vom Konsumenten zum Produzenten zu werden.
Zum Beispiel, der Artikel nennt ganz konkrete Beispiele, die zeigen, dass das nicht nur Gerede ist. Es gibt bereits omanische Unternehmen, die eigene Drohnen entwickeln und sogar fertigen. Wirklich.
Ja. Und, was noch beeindruckender ist, auch Halbleiter.
Wow.
Das ist absolute Hochtechnologie. In das Design und die Fertigung von Chips steigt man nicht mal ebenso ein. Das zeigt, dass der Wandel von der Vision zur Realität bereits in Nischen begonnen hat.
Wow, das ist wirklich bemerkenswert. Um diesen Prozess noch zu beschleunigen, wird ja auch ein riesiges Innovationszentrum gebaut, richtig?
Genau. Der Digital Hub of Innovation, kurz DHI. Der Bau soll im ersten oder zweiten Quartal 2026 fertig sein, aber die Initiative ist schon längst aktiv. Sie betreut bereits 168 Startups und führt sie durch einen sogenannten Innovationstrichter.
Innovationstrichter? Okay.
Das ist ein systematischer Prozess, der sie von der ersten Wagenidee über die Prototypenentwicklung, die Finanzierung bis hin zur Marktreife begleitet. Man lässt die jungen, innovativen Köpfe also nicht allein, sondern gibt ihnen ein ganzes Ökosystem an die Hand.
Wenn man ein Land so fundamental umbaut, braucht man natürlich auch neue Spielregeln. Wie geht man denn mit dem Thema Regulierung um, das in der Tech-Welt ja oft als Bremse empfunden wird?
Oman wählt hier einen sehr pragmatischen und flexiblen Ansatz. Man erfindet das Rad nicht neu, sondern orientiert sich an etablierten Standards. Vor allem an denen der EU wie der DSGVO,
okay,
aber auch an denen der Nachbarstaaten in der Golfregion. Das Wichtigste ist aber, dass diese Regeln nicht in Stein gemeißelt sind. Man will sie kontinuierlich überprüfen und anpassen, weil man weiß, wie schnell sich die Technologie entwickelt. Eine KI-Regulierung von 2024 ist 2027 wahrscheinlich schon wieder veraltet.
Flexibilität ist hier der Schlüssel.
Genau.
Das leuchtet ein. Neben den rechtlichen Regeln gibt es ja auch immer eine ethische Dimension. Wird die auch berücksichtigt?
Ja, und das wird im Artikel explizit betont. Es liegt ein besonderes Augenmerk auf der ethischen Nutzung von KI. Ganz konkret geht es um zwei Dinge. Erstens der Schutz von Kindern vor den potenziellen Gefahren durch KI, wie Manipulation oder ungeeignete Inhalte.
Mhm.
Und zweitens die Sicherstellung, dass die Technologie keinen negativen Einfluss auf den Lebensstil oder das soziale Verhalten der Menschen hat.
Dieser zweite Punkt ist interessant. Keinen negativen Einfluss auf den Lebensstil? Das klingt fast ein bisschen vage. Wie muss man sich das vorstellen? Geht es darum, die traditionelle Kultur vor zu schnellem Wandel zu schützen?
Genau darum geht es. Man will die Vorteile der KI für Effizienz und Fortschritt nutzen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass dadurch nicht die eigenen sozialen Gefüge, die Familienwerte oder die omanische Kultur untergraben werden. Es ist der Versuch einer Gratwanderung. Technologische Modernisierung ja, aber ohne die eigene Identität zu verlieren. Und das bringt uns wahrscheinlich zu einer der größten Hürden bei dem ganzen Projekt, die Menschen mitzunehmen. Der Artikel spricht hier von einer Akzeptanzlücke. Was ist damit gemeint?
Damit ist eine Kluft gemeint, die quer durch die omanische Wirtschaft geht. Auf der einen Seite gibt es viele, vor allem jüngere Unternehmen, die das enorme Potenzial von KI klar erkennen. Sie sehen die Effizienzsteigerung, die Kostensenkung,
die neuen Geschäftsmodelle und da wollen loslegen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele oft etablierte Unternehmer, die sehr zögerlich sind. Meistens aus einem Mangel an Wissen und Verständnis heraus. Al-Hosni hat das ja sehr treffend beschrieben. Er sagt sinngemäß, dass viele nach dem Motto handeln, bevor wir blindlings etwas versuchen, von dem wir nichts verstehen, bleiben wir lieber bei unserem traditionellen Weg. Das ist ja eine sehr menschliche, nachvollziehbare Reaktion auf eine komplexe und vielleicht auch beängstigende neue Technologie.
Absolut. Und laut dem Artikel sind es vor allem zwei Gruppen, die den Wandel trotzdem vorantreiben. Eben jene junge, digital affine Generation, die damit aufgewachsen ist.
Und zweitens die Unternehmen, die durch Pilotprojekte oder Erfolgsgeschichten von Konkurrenten einen klaren, nachweisbaren Geschäftsnutzen sehen. Wenn der Nachbar plötzlich 20% Kosten spart, fängt man an nachzudenken.
Und was sagt Al-Hosni zu den Zauderern? Gibt er ihnen Zeit oder schickt er eine Warnung? Eine ganz unmissverständliche Warnung. Sein Fazit ist klipp und klar. Wer jetzt nicht auf die Technologie setzt, wird abgehängt. Das ist eine sehr direkte Botschaft an die heimische Wirtschaft.
Ja, den Anschluss nicht zu verpassen. Es ist im Grunde ein Aufruf, mutig zu sein und sich auf das Neue einzulassen, auch wenn man es noch nicht zu 100% versteht.
Dieser Aufruf zum Mut ist ja quasi der Appell an die Basis, an die Unternehmen. Aber um das alles zu verstehen, müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und schauen, wie dieser Wandel von ganz oben, von der Staatsspitze, in der Gesamtstrategie verankert ist. Und da kommt diese Vision 2040 ins Spiel, die im Artikel ja als eine Art Pyramide beschrieben wird.
Genau, und diese Pyramidengrafik ist sehr aufschlussreich. Ganz oben an der Spitze steht die übergeordnete nationale Vision. Und direkt darunter, als einer der zentralen tragenden Pfeiler, steht der Punkt Thriving Digital Economy, eine blühende digitale Wirtschaft.
Das ist also keine Fußnote oder ein Nebenschauplatz?
Nein, sondern ein absolutes Kernfundament des zukünftigen Oman.
Und um zu zeigen, dass das nicht nur ein schönes Schaubild ist, wird das Ganze mit harten Fakten unterfüttert.
Ja, der Artikel zitiert aus dem ICT Sector Report von 2024 und die Zahlen zeigen die Dynamik, die bereits da ist. Der IKT-Sektor in Oman wächst jährlich um 8,1%. Das ist sehr solide. Mhm.
Die Internetpenetration liegt bei beeindruckenden 98%.
98%? Das ist ja fast flächendeckend.
Ja, das ist die absolute Grundvoraussetzung für alles andere, oder? Ohne das wären E-Commerce, E-Government und die ganzen Startups gar nicht denkbar.
Exakt. Diese Infrastruktur ist das Fundament. Und um auf die Zahlen zurückzukommen, im gesamten Golfkooperationsrat, zu dem Oman gehört, fließen aktuell über 5,5 Milliarden US-Dollar allein in den Markt für Rechenzentren.
Wow.
Und der E-Commerce-Umsatz in Oman soll von rund 1,6 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf über 2,5 Milliarden bis 2028 ansteigen.
Das ist schon eine enorme Dynamik.
Ja, und auf diesem Fundament hat man sich extrem ambitionierte und vor allem messbare Ziele für 2040 gesetzt. Man will nicht nur besser werden, man will an die Weltspitze.
Okay. Konkret strebt Oman eine Top-10-Platzierung in zwei wichtigen globalen Ranglisten an, dem Network Readiness Index, der die Bereitschaft eines Landes für die digitale Zukunft misst,
und dem E-Government Development Index, der die digitalen Dienstleistungen des Staates für seine Bürger bewertet. Das sind keine vagen Wünsche, das sind klare, überprüfbare Ziele.
Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, was ist für Sie der Kern der omanischen Strategie? Was macht sie so besonders?
Für mich ruht sie im Wesentlichen auf drei extrem starken Säulen.
Der massive staatliche Rückhalt und der politische Wille, fest verankert in der Vision 2040. Das ist kein Projekt einer einzelnen Legislaturperiode, das ist ein nationaler Konsens.
Mhm.
Die exzellente und strategisch clever genutzte Infrastruktur, allen voran die Unterseekabel.
Der fokussierte Aufbau von Humankapital durch gezielte Ausbildung des eigenen Nachwuchses.
Diese drei Säulen zusammen ergeben ein sehr attraktives Ökosystem für Investoren, Unternehmen und Startups.
Und die größte Herausforderung auf der anderen Seite?
Die bleibt die, die wir als Akzeptanzlücke bezeichnet haben. Die Überbrückung der Kluft zwischen der ambitionierten Top-Down-Vision der Regierung und der teilweise noch zögerlichen Bottom-Up-Realität in Teilen der Wirtschaft.
Also der Praxistest.
Genau. Der Wendepunkt, so Al-Hosnis Argumentation, kommt dann, wenn die Firmenchefs ganz konkret in ihren Bilanzen einen positiven Einfluss auf ihre Effizienz und ihre Kosten sehen. Der Erfolg hängt also am Ende am knallharten, nachweisbaren Geschäftsnutzen. Das Schlussbild, das der Artikel zeichnet, finde ich sehr passend. Oman steigt nicht nur in den digitalen Zug ein, sondern hilft aktiv dabei, die Gleise selbst zu verlegen.
Das Land formt nicht nur seine Wirtschaft neu, sondern eine komplett neue nationale Identität. Eine Identität, die auf Datensouveränität und dem Wissen seiner Menschen basiert, nicht mehr primär auf fossilen Brennstoffen.
Das ist eine sehr treffende Zusammenfassung. Es ist ein Paradigmenwechsel, der weit über die reine Ökonomie hinausgeht.
Absolut. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den wir Ihnen mit auf den Weg geben möchten. Der Autor des Artikels schließt mit der Beobachtung, dass die alten Festungen und die reiche Kultur wunderbar neben der neuen, modernen, digitalen Welt koexistieren. Tradition und Moderne stehen dort anscheinend nicht im Konflikt. Und das wirft für mich eine tiefere Frage auf. Ist die größte Herausforderung für Oman am Ende gar nicht technologischer oder wirtschaftlicher Natur, sondern eine gesellschaftliche? Wie nimmt man eine ganze Nation mit einer so schnellen Transformationsreise? Und wie stellt man sicher, dass diese neue digitale Identität das reiche Kulturerbe am Ende ergänzt und bereichert, anstatt es versehentlich zu verdrängen?